Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 37, Schädlingsbegrenzung.
Heute in der Folge geht es um Schädlingsbekämpfung.
Genau, die Folge heißt zwar Begrenzung, aber Bekämpfung.
Vielleicht ist es auch Beschränkung. Ja, Schädlingsbekämpfung ja, in der Landwirtschaft, nicht nur in der Landwirtschaft, ich glaube, wir weiten das Thema auch ein bisschen aus heute. Ja, und da haben wir auch den Gast heute mit bei uns dabei und das ist der Sönke. Hallo Sönke.
Hallo.
Hallo, moin.
Moin, wie geht's dir?
Ja, wunderbar. Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen.
Uns freut's auch, dass du da bist und dass es geklappt hat heute. Nur mal kurz mal auf dich einzugehen, du hast ja auch einen Podcast, oder?
Ja, genau. Ich bin einer von zwei Protagonisten des Camping Caravan Podcast. Wir sind zwei, haben jeder einen Wohnwagen und versuchen monatlich eine Folge rauszubringen, wo wir uns rund um das Thema Camping unterhalten, so über die Umbauten von Wohnwagen, über Campingplätze, die wir besucht haben und so weiter.
Ich habe auch ab und zu mal ein bisschen reingehört und da sind schon mal ein paar interessante Stellen, wo man mal hinfahren kann, schon dabei, muss ich schon mal sagen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung von uns, da auch mal reinzuhören.
Das ist lieb.
Ja, aber jetzt starten wir mal mit unserem, sag ich mal,
Thema.
Wie war die Woche?
Ja, wie war deine Woche, Peter?
Bevor ich es jetzt hier noch vergesse. Danke für die Frage, Thorsten.
Gerne doch.
Also die Woche ist eigentlich in Landwirtschaft gar nicht so viel passiert. Ich war dafür 2 Tage letzte Woche im Urlaub.
2 Tage gleich.
Ja, genau, ganze 2 Tage habe ich mir mal rausgenommen.
Das ist schon Luxus.
Auch mal wegzufahren, über Nacht sogar. Also, ja.
Was?
Ja, Wahnsinn. Ja, ich war
im Heuhotel?
Ja, genau.
Auf so einem Bauernhof.
Genau. Urlaub auf dem Bauernhof. Ja. Nee, ich war in den Thermen in Erding. Also,
oh.
Ja, auch sehr zu empfehlen. Habe da mal 2 Tage Spa gemacht, sage ich mal.
Oh.
Und ja, war definitiv richtig cool. Da auch im Hotelzimmer gewohnt, direkt in den Thermen. Das ist schon cool. Wenn du direkt aus dem Wasser ins Hotelzimmer kannst und wieder zurück. Also ist definitiv auch mal, ja, sag ich mal, ein Erlebnis wert.
Ja, vor allem nachdem du letztes Mal da bei der Biogasanlage was zu tun hattest, ne?
Genau, ja, vielleicht.
Ich konnte mir das gerade noch verkneifen.
Naja, das musste raus irgendwie jetzt.
Vielleicht ist es jetzt ja wieder weg.
Ja.
Ja, und was die zweite Sache, die es noch gibt, deswegen nehmen wir heute auch schon Mitte der Woche auf, weil ich jetzt dann Donnerstag, Freitag bin ich jetzt dann auf Agrarblogger-Treffen in Frankfurt. Mhm. Wo ich denke, dass ich auch noch einige spannende Sachen beziehungsweise auch hoffentlich ein paar Interviews mitbringen kann dann für die nächsten Monate und einige Kontakte schließe mit anderen Bloggern und Agrarschreibern, Instagram, Facebook-Leuten. Also wird sicherlich auch ein spannende 2 Tage jetzt dann.
Ja, das war ja eigentlich schon, kann man schon sagen, die Neuigkeiten zu Farmcast.
Ach so, ja, stimmt, genau.
Genau.
Haben wir das auch schon abgehakt.
Ja, super. Jetzt kommen wir aber zu dir, Sönke. Du hast ja, warum wir dich eingeladen haben, am Anfang denkt man ja so, Camping-Caravan-Podcast, du bist Podcaster, was hat das jetzt vielleicht damit zu tun? Du hast aber in der Schädlingsbekämpfung gearbeitet.
Genau. Ich habe bis vor einem Jahr 7 Jahre lang in der Schädlingsbekämpfung gearbeitet und habe da unter anderem auch auf landwirtschaftlichen Betrieben mich rumgetrieben und da einiges sehen können und erfahren und ja, das könnte sein, dass euch das interessiert.
Definitiv.
Mit Sicherheit.
Kommen wir vielleicht mal zur ersten Frage. Welche Bereiche der Schädlingsbekämpfung gibt es da?
Ja, die allgemeine Schädlingsbekämpfung ist eigentlich in 3 Bereiche aufgeteilt. Das ist einmal Pflanzenschutz. Das macht aber der Gärtner, der Landwirt, der Obstbauer, das machen die meistens selber. Mhm. Dann gibt es den Holzschutz. Das geht eher so in Richtung Zimmermann beziehungsweise Restauration von antiken Möbeln. Und dann gibt es den Gesundheitsvorratsschutz. Das ist der größte Teil, der so von den bekannten Schädlingsbekämpfern übernommen wird.
Ja, du warst ja, in welchem Bereich warst du dann unterwegs?
Ich habe also Schädlingsbekämpfer ist ein Lehrberuf und ich bin als Quereinsteiger, habe ich die Teilsachkunde im Gesundheitsvorratsschutz. Das ist so der Bereich, wo man Landwirtschaft halt Vorrat schützt, beziehungsweise Gastronomie, Lebensmittelindustrie und so weiter.
Also wenn du jetzt Landwirtschaft ansprichst zum Vorrat, also ist das dann eher so Getreidelager und sowas, also mit Vorratsschutz dann, oder? Wie kann ich
genau, das verstehen? Das ist ein ganz heikles Thema in der Schädlingsbekämpfung, weil lagerndes Getreide kann Vorratsschutz sein, wenn es ein Lebensmittel wird danach, also Mehl oder wie auch immer.
Oder Pflanzenschutz.
Oder es kann, bitte?
Oder Pflanzenschutz. Oder Gesundheitsschutz. Genau.
Oder Pflanzenschutz, ja, wenn es danach zum Saatgut wird.
Ja, genau, stimmt.
Ah, okay.
Und da gibt es auch bei den Präparaten verschiedene Zulassungen. Das gibt extra Pflanzenschutzmittel. Und es gibt halt die normalen, ja, in diesem Fall sind es meistens Rodentizide, weil wir halt eine Nagerbekämpfung überwiegend bei der Landwirtschaft machen. Und da streiten die sich immer, dass so, was man da jetzt gerade macht, welches Mittel man einsetzen darf. Da ist jetzt gerade so, oder vor ein paar Jahren gab es die Biozidverordnung und da ist richtig was passiert auf dem Markt in dem Bereich.
Aber ey, so mit dem Schädlingsbekämpfungsthema, eigentlich ist es ja nicht nur jetzt zum Beispiel auf Schadnager zu begrenzen, oder? Wenn ich das richtig verstehe, auch wenn ich das jetzt aus meiner Sicht von, als Landwirt sehe, ist ja eigentlich ja, ich sag mal, ja, Schädlingsbekämpfung auch alles, was ich auf dem Feld einsetze, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Kartoffelkäfer habe bei den Kartoffeln oder ja.
Mäuse.
Ja, genau, Mäuse habe ich ja auch im Feld oder in der Wiese.
Ja.
Ja, da gehört ja. Das schon auch alles eigentlich das mit dazu. Und wenn du Pflanzenschutz auch mit ansprichst, dann ist ja eigentlich der Pflanzenschutz auch ein Stück weit ein Teil davon.
Genau. Ja. Bloß das haben wir halt nicht gemacht. Wir haben uns immer nur auf den Gesundheitsvorratsschutz begrenzt, weil der Pflanzenschutz, ihr werdet kein Schädlingsbekämpfer engagieren, der mit einer 5-Liter-Spritze, Handspritze da über den Acker läuft und sprüht. Das ja, habt ihr mit anderen selber. Möglichkeiten.
Genau.
wenn nicht sogar biologische Mittel,
genau.
Irgendwie Drohne, ja. Wie auch ja, immer.
Ne? Richtig. Wo es ja auch momentan immer mehr auch noch in die Richtung geht, da wieder ein bisschen biologisch zu werden.
Mhm. Ja. Wir haben teilweise auch Mottenbekämpfung gemacht. Da haben wir auch hier Larven eingesetzt. Und die haben dann die Motteneier quasi gefressen. Und dann haben wir auch gar keine Chemie benutzt. Also.
Was habt ihr da verwendet?
Also in dem Fall waren es Schlupfwespen.
Okay.
Also die,
das Gleiche, ja.
Wenn die, ja genau.
Ja, okay.
Wenn die Motten hier schlüpfen, dann kommt so ein Sekret mit aus dem Körper und auf dieses Sekret, da sind die Schlupfwespen heiß drauf. Und da fliegen sie dann hin, das nehmen die wahr. Und dann gehen die da volles Programm drauf und dann, irgendwann gibt es keine Tiere mehr, die dieses Sekret aussondern können, weil sie die aufgefressen haben.
Okay.
Und dann stirbt auch die Schlupfwespe, weil sie keine Nahrung mehr hat.
Mhm. Also, weil ich habe das Thema jetzt schon ab und zu mal gehabt, wenn ich dann mit Leuten eben, gerade mit dem Drohnenthema, mit der Schlupfwespe eben im Maiszündlerbekämpfung, dann sagen sie ja, wenn du da so viele Schlupfwespen ausbringst, dann hast du irgendwann mal ein Schlupfwespenproblem, so ungefähr. Aber ja, so wie du es gerade gesagt hast, ja, erledigt sich das von selbst.
Genau, die brauchen, das ist wie mit den Ratten, wenn man nachher, wie nanntet ihr das hier, Schädlingsvermeidung, man muss nachher aufpassen, was kann man selber machen, um die zu vermeiden. Und wenn du denen das Futter nimmst und den Lebensraum unattraktiv machst, dann wirst du auch weniger Schädlinge haben. Ne?
Mhm. Ja, wer hat denn dann allgemein jetzt mal gesehen in deinem Bereich, wo du gearbeitet hast, wer zählte denn da so grob zu deinen Kunden?
Also wir hatten überwiegend Privatkunden, da waren es dann Wespen, Schadnager, Flöhe, Bettwanzen oder ja auch mal Brotkäfer und ab und zu auch mal Fliegen oder Speckkäfer, so in der Leichenwohnung oder so, das bleibt ja leider dann auch nicht aus. Die haben wir dann auch mal gehabt.
Natürlich schon hart.
Und, ja, das ist nicht ohne, also da hat man nicht so Spaß dran. Der zweite große Teil war dann die Lebensmittelproduzenten bzw. die Vermarkter. Das ist dann halt Gastronomie. Die Landwirte nicht so, aber die Bäckereien, Schlachtereien, Restaurants und so weiter. Und da ist das dann vorbeugende Schädlingsbekämpfung. Das heißt, dort legt man Köderstationen aus bzw. Schabenmonitoring. Da sind dann so Sexuallockstoffe auf einer Klebefläche. Und wenn dann Schädlinge kommen, dann sieht man das, weil man diese Sachen regelmäßig kontrolliert und setzt dann erst das Gift ein, um sie halt zu bekämpfen. Und der dritte Teil ist dann halt die Landwirtschaft, und da war es eigentlich in unserem Bereich überwiegend die Schadnager. Weil so Kornkäfer gibt es da ja auch, aber das macht der Landwirt dann auch eher selbst.
Ja, genau. Ja. Ah, okay. Ja, aber gerade in dem Bereich, wenn wir jetzt hier schon sind, weil du hast jetzt eigentlich den Bogen ganz gut auch nochmal geschlossen zu dem Thema, wo ich noch Kontakt zur Schadnagerbekämpfung vor allem habe, ist ja eigentlich, also gut, ich habe eine Biogasanlage, das ist so das eine Thema, da muss ich praktisch einen Schadnagerbekämpfungsplan haben. Ich muss Köderstationen aufstellen, muss da auch dann regelmäßig Kontrolle machen, muss das auch alles dokumentieren. Das ist halt einfach Vorschrift in der Biogasanlagenbereich, und jetzt vor allem bei mir in der Rinderhaltung habe ich dasselbe auch, vor allem über das QS-System, das ist Qualität und Sicherheit. Das ist so ein Label, das kennen auch ziemlich viele, das steht auch öfters mal irgendwo drauf, und das ist eigentlich, sage ich mal, ein Standard-Label, was du eigentlich haben musst, weil sonst nimmt zum Beispiel keine Molkerei mehr deine Milch ab, beziehungsweise dein Fleisch. Und das ist genauso, da müssen wir praktisch auch bei uns im Stall zum Beispiel, wir brauchen einen Bekämpfungsplan, also zum einen einen physischen Plan, also wo stehen meine Köderboxen überall, muss dann halt verteilt im Stall zum Beispiel sein. Und dann müssen wir auch das Ganze dokumentieren und Monitoring, wie auch das Sönke gerade schon gesagt hat, machen, wo wir halt ständig kontrollieren, ist was da gewesen und wie ist halt auch der Befall. Mhm. Genau, und das müssen wir auch dann immer wieder nachweisen.
Sozusagen, wie stark der Befall ist auch und sowas.
Ja, wir müssen halt praktisch die regelmäßigen Kontrollen machen, um dieses QS einzuhalten, und wir werden über dieses QS geprüft, und da wird eben auch das Schadnagersystem geprüft.
Okay.
Ja, und das sind halt dann, ich sag mal, das QS-System ist so ein Punktesystem, befasst sich noch viel mehr damit. Mhm. Ein Teil ist eben das Schadnagersystem. Jetzt habe ich noch eine Sache dazu.
Ja.
Sorry, dann habe ich den Teil auch abgeschlossen. Aber wir haben ja auch ein super, vor allem bei mir am Hof, also ist auch auf vielen anderen Rinderhöfen so. Ich kann jetzt leider nur aus dem Rinderbereich erzählen, bei den Schweinen weiß ich das nicht so genau. Aber wir haben ja auch ein super Bekämpfungsmittel, vor allem für Schadnager, und das ist natürlich die Katze.
Ja.
Die, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist.
So ist es. Oder der Terrier. Alle anderen Hunde kannst du vergessen.
Hab ich keinen.
Jetzt gibt's Ärger. Jetzt kriegt ihr Kommentare. Aber hier, also der Terrier, das ist der Hammer. Der ist so richtig Instinkt drin.
Ja?
Der Terrier ist, ja. Und eine gute Katze, wenn es keine Whiskas-Katze ist.
Nee, sowas gibt's bei uns nicht. Die müssen schon noch gucken.
Da soll man sich nicht wundern, ja.
Aber so ein Terrier, holt sich der auch mal so eine Maus dann, oder wie ist das?
Ja.
Gut, okay. Dass das Hunde machen, das ist mir neu, aber gut.
So ein Terrier, aber hallo, der nimmt die Ratte, schüttelt die zweimal und sucht die nächste. Das kann ich dir sagen.
So, meine Katzen, die ich hier zu Hause habe, also die sterben ja dreimal am Tag. Obwohl sie dann vollen Futternapf haben, aber gut. Also ich glaube, wenn man die bei dir im Hof rauslässt, dann die halten nicht lange. Genau.
Peter, wie ist das denn bei dir mit der Beköderung? Du machst quasi eine Dauerbeköderung. Du hast ja Köderstationen auf dem ganzen Hof stehen und hast da permanent hier toxische Köder drin.
Eigentlich schon, ja.
Ja.
Würde ich jetzt schon so sagen, weil das, wie du gerade gesagt hast, das mit Monitoring ist ja auch da, ich weiß gar nicht, wie das bei der Maus überhaupt oder bei einer Ratte, da kannst du vielleicht mir auch mal einen Tipp dazu geben, wenn ich jetzt da ein Monitoring machen würde, also wie kann ich jetzt da feststellen, wie ist momentan eigentlich so, sagen wir mal, der Befall, oder was gibt es denn da für Möglichkeiten für mich?
Das ist nämlich genau das Problem. Offiziell darf man keine permanent Dauerbeköderung mehr machen.
Ja.
Man darf nur noch mit Non-Tox-Ködern arbeiten. Das heißt, früher haben wir wirkstoffhaltige Köder in den Boxen gehabt. Wenn eine Ratte kam, hat sie gefressen, oder eine Maus, ist eigentlich identisch. Und je nach Wirkstoffgruppe gab es sie 3 Tage später nicht mehr. Und heutzutage legst du Non-Tox-Köder rein. Das ist im Grunde genommen ist das ein Wachsblock oder ein Keks.
Ja, das
und dann
kenn ich,
gehst glaub, du regelmäßig rum und guckst, ob dieser Keks angefressen ist.
Ja.
Und wenn er angefressen ist, dann darfst du erst toxische oder mechanische oder was auch immer. Du kannst mit CO2, kannst mit Strom, kannst hier mit toxischen Ködern, dann darfst du damit arbeiten.
Ah ja, kann das sein, dass das die hängt man doch da so rein in die Köderboxen, glaube ich, ne? Ich glaube, das kenne ich, ja.
Die
das haben wir auch drin.
Dann ist die gibt es ja toxisch und auch als Non-Tox gibt es die. Und ob man jetzt gegen Mäuse oder gegen Ratten Monitoring macht, das ist eigentlich identisch. Die Boxen haben eine andere Größe, und bei Mäusen sollen sie eigentlich näher zusammenstehen. Mhm. Aber Das ist es dann. Und gerade, vielleicht geht das auch ein bisschen weit rein, aber wenn du jetzt sagst, du hast einen Rindermastbetrieb, dann hast du wahrscheinlich auch einen Spaltenboden, ne?
Ich habe nur ein paar Mastrinder, aber ja, da habe ich auch einen Spaltenboden. Ich meine, das meiste habe ich keinen Spaltenboden, aber ein Teil, ja.
Ja. So, und da drunter sind ja Güllekanäle. Ne? Und genau. Stramm an den Außenwänden der Güllekanäle, da bildet sich, wir haben das immer Kuchen genannt, das trocknet ein.
Klingt lecker.
Ja, jetzt werden wir professionell. So, und da auf diesem Kuchen, der ist so, je nachdem, wie oft der Landwirt rührt, da möchte ich nämlich mal hin, rühren, sage ich dir, so oft du kannst.
Yeah.
Auf diesem Kuchen, da laufen die und dann kommen die einmal zwischen den Spalten hoch, dann laufen sie hier zum Trog, der ist ja dann nicht weit, holen sich den Mais aus dem Trog und verschwinden wieder auf zwischen den Spalten durch auf diesen Kuchen und du hast so gut wie keine Chance, da ranzukommen. Und das ist bei den Rinderbetrieben ist das, also Milchvieh sowie auch Mast, ist das teilweise echt ein Problem. Du kannst zwar durch die Spalten kannst du ein bisschen Ködermaterial rausbringen, aber es kommt dann ja auch zwangsläufig auf Gülle und dann geht das auch in die Umwelt und das soll man ja möglichst vermeiden.
Ja, so ist es. Aber da muss ich jetzt sagen, also ich kann jetzt nicht sagen, dass wir da ein Problem haben mit dem Thema. Also weil der größte Teil bei uns kein Spaltenboden ist und in dem Bereich, wo wir Spaltenboden haben, da muss man dann einfach auch, wie du sagst, drauf aufpassen, dass man guckt, dass man einfach seitlich das wegbekommt. Entweder durch rühren oder man spült halt, ist auch noch eine Möglichkeit.
Ja. Aber das ist ganz wichtig. Also das habe ich bei vielen Betrieben gesehen, dass das, ja, weiß nicht, das vernachlässigt wurde oder ja, wie auch immer. Das sind aber dann auch so eher so alte Betriebe, wo man dann noch so, dass alles so eckig und winklig ist. Der eine Landwirt hat mir gesagt, ich kriege diesen Winkel, den kriege ich nicht frei. Da kann ich machen, was ich will, den kriege ich nicht frei. Das läuft vorne so ein bisschen im Kreis, aber bis in die Ecken kann ich gar nicht rumspülen. Ja, da kann ich mir alle zwei Jahre mit dem Minibagger mal versuchen, irgendwas zu machen, Spalten hochnehmen und da irgendwas losmachen.
Welche Schäden oder mit welchen Schäden hat der Landwirt denn da zu kämpfen, wenn man sie bekämpft? Also ich kann mir jetzt, so wie er jetzt gerade geredet hat, wird er jetzt eigentlich nur versucht, die zu fangen oder halt zu bekämpfen, aber warum? Letztendlich oder was stellen die alle so an?
Also erstmal hast du ja die Verunreinigung. Einmal durch das Lagergut, nehmen wir mal an, du hast jetzt ein Getreidelager, die koten dir natürlich alles voll, ganz klar. Und die können auch Krankheiten übertragen. Also jetzt, wenn du jetzt in einen Schweinestall gehst und du hast da Mäuse auf den Futterautomaten, die sind ja häufig nicht ganz verschlossen, dann können die auch mal ganz schnell Salmonellen oder sowas verbreiten. Dann hast du, wenn du Silage hast, hauptsächlich Mais-Silage für Biogas oder auch Tierfutter, ist egal, wenn die Ratten anfangen, dir da die Silagefolie kaputt zu machen, dann verdirbt dir das großflächig das ist natürlich mal ein richtiger wirtschaftlicher Faktor dann. Und man darf auch nicht unterschätzen, wie viele Brände passieren, weil die Burschen da irgendwelche Kabel angenagt haben. Ich habe auch schon bei Lohnunternehmern gearbeitet, da sprangen die Mähdrescher bzw. Maishäcksler nicht an, weil die nach der Ernte nicht anständig sauber gemacht wurden und dann haben die Burschen sich mal durch den Kabelbaum gefressen. Also das ist schon nicht ohne.
Ja, da kann ich noch kurz was dazu ergänzen, gerade jetzt zu dem Thema Mähdrescher zum Beispiel. Ich habe ja vorhin auch schon mit der Biogasanlage das erzählt und da ist es nämlich auch so, wie du sagst, erstens ist natürlich das Folienproblem bei der Konservierung, ne, der wirtschaftliche Schaden, den man einfach durch das verdorbene Futter dann hat. Das hat man ja schon mal vor ein paar Wochen diskutiert, was eigentlich da alles so passieren kann mit verdorbenem Futter. Und was zum Beispiel bei mir auch der Fall war, jetzt ist es eigentlich nicht mehr da, weil da haben wir uns jetzt ein bisschen drum gekümmert, war bei unserer Fütterungsanlage, die praktisch den Mais oder die Silage halt in den Fermenter reinschickt oder bringt, da ist natürlich auch so, da fällt hier mal ein bisschen was runter und hier mal, ne, dann hast du halt außenrum immer ein bisschen Futter liegen und da haben sich natürlich die Mäuse dann auch ein bisschen gehalten, eine Zeit lang und da ich ja immer nachweisen muss, wie viel das ich fütter, das muss ja alles komplett dokumentiert sein, jeder Tag muss ja da alles dokumentiert sein bei der Biogasanlage, habe ich auch eine Waage dran und ja, ich habe dann öfters mal das Problem gehabt, dass die Waage halt mal ein Kabel durch war. Und das hat man, aber die fressen sich da echt, wie der Sönke sagt, durch den Kabelbaum durch. Die haben da mal was gefunden und dann hauen die Dinger richtig durch.
Ich dachte, das machen normale,
so, aber das ist,
okay.
Ja, da habe ich auch schon Kontakt gehabt. Ist aber eigentlich auch so das Einzige, wo ich jetzt wirklich sage, da konnte ich mal sagen, da war es ein Problem, ein kleines.
Ja.
Ja, daheim am Betrieb, also gerade in der Milchviehhaltung, würde ich jetzt das eigentlich nicht so beschreiben, dass wir damit ein Problem haben.
Okay.
Ja. Mhm. Aber ich glaube, die Katzen machen viel aus.
Ich hatte einen Betrieb, der hat sein Rinderfutter, sein Schrot, das wird ja hochgeblasen in so ein Trichtersilo auf dem Boden quasi. Ja. Und da gibt es ja auch so ein Rohr, wo die Luft entweichen kann, der Überdruck quasi. Da hast du auch Schrotstaub. Da ging immer die Post ab, was Ratten und Mäuse anbelangt. Und auch oben in diesen Trichtern, die waren auch voll. Und er hatte da irgendwie zwei oder drei, wo dasselbe drinne war. Ja. Und wenn dann einer mal ganz leer gemacht wurde, der wurde nicht wieder wie so ein Heizöltank wieder aufgefüllt, bevor der ganz leer ist. Und wurde immer einer ganz leer gefahren. Mhm. Und dann haben sie erst den anderen genommen. Da fielen am Ende nachher immer ein paar Mäuse raus, weil die diese schrägen Wände nicht mehr hochgekommen sind. Ein anderer Landwirt hatte runde Silos auf dem Strohboden oben stehen. Das waren so eine Säcke, so Gewebesäcke. Das war nicht, wie man sich das eigentlich vorstellt, so Glasfieber, sondern so Gewebesäcke. Ja, da haben die sich auch von draußen oder von drinnen durchgefressen, dann rieselt ihm das ganze Schrot auf den Strohboden. Da ist mit der Schaufel dann wieder alles eingesammelt. Also die sind in Gange, ne? Das ist einfach so. Und es wird keinen landwirtschaftlichen Betrieb ohne Schadnager geben. Es gibt auch keinen Bäcker ohne Mäuse, das behaupte ich einfach mal so. Mhm. Dafür habe ich zu viel gesehen. Oh. Aber man muss sie halt im Auge behalten. Ne?
Mal eine Frage von mir, kann man dann überhaupt schädlingsfrei werden an sich? Ich meine, man bekämpft sie, aber schafft man das überhaupt?
Nein. Auf dem Privatgrundstück vielleicht, aber und ich sag mal, so eine Fleischerei, die sind ja schon heutzutage mit hier International Food Standard und so weiter auf einem ganz hohen Niveau, da kann man das oder da hat man das eigentlich auch, da ist das kein Problem, aber in der Landwirtschaft wirst du es nie schaffen. Da läuft immer irgendwas zu. Da kommt dann immer irgendwas, was da mal bei einem vorbeigeht und mal guckt und dann sieht es den Maishaufen und es hat die warme Biogasanlage und die Deckung im Stall, beziehungsweise wenn der Hof dann noch vielleicht ein bisschen, wir nennen das hier rummelig aussieht, dann ist das einfach so. Da ganz weg kriegst du sie nie.
Also es ist schon, wie du sagst, ja, also wie du vorhin schon gesagt hast, das Wichtigste ist einfach, dass man sie im Auge hat und dass man einfach guckt, dass sie nicht zum Problem werden, ja, und solange sie kein Problem sind, ist das ja auch okay, würde ich jetzt mal so behaupten, weil
ganz genau.
Im Endeffekt sind es ja keine anderen Tiere wie anderen, nur wenn sie eben zur Plage werden, sage ich jetzt mal, dann machen sie auch ein Problem.
Hm. Genau, wenn du keine Salmonellen im Stall hast, dann können sie die auch nicht weiter verteilen.
Ja.
Ne? Und wenn du da wenig Mäuse oder Ratten hast, dann ist das ist auch ganz normal. Aber wenn sie dir morgens aus den Stiefeln springen, oder ich hatte einen Bauern, der sagte, das ist ganz normal, dass hier welche laufen, aber er macht dann abends immer noch mal so eine Runde. Und wenn er dann kurz vorm zu Bett gehen auf dem Futtergang den Lichtschalter anmacht und dann fliegen so 30, 40 Ratten von dem Futtergang aus zwischen die Spalten wieder weg in Deckung, dann hat er gesagt, so, nur ist gut. Nur fängt das auch langsam an, dass man sich mal überlegen muss, wie viel Kilo fressen die mir eigentlich am Tag weg, die Burschen. So, ne? Und dann muss man halt mal durchstarten. Und ich finde das mit dem QS-System auch gut. Dass es das gibt, ist vielleicht ein bisschen überzogen, wie die Dokumentation aussehen muss. Wir haben das den Landwirten ja abgenommen. Die haben sich das bei uns quasi eingekauft. Mhm. Dass wir denen einen Plan gemacht haben vom Grundstück, von den Stallungen, in die Boxen, die Köderstationen sind durchnummeriert.
Ja.
Die nummerierten Plätze sind auf der quasi Landkarte des Hofes angekreuzt. Genau. Und dann geht man regelmäßig rum und sagt, hier Köderstation Nummer 1 hatte gar kein Fraß, mittleren Fraß, starken Fraß. Und so, dass man dann sehen kann, so eine Jahresübersicht am besten noch, dass man so ein bisschen sehen kann, wo ist mein Schwerpunkt. Man sieht auch, dass im Herbst mehr los ist wie im Sommer. Ne? Das ist ganz gut, dass es das gibt, dass der Landwirt da so ein bisschen gezwungen wird. Und ich glaube, der Landwirt, der macht das auch gerne, weil er ja seine Sachen auch verkaufen will. Er will das auch selber essen.
Ja,
und er wäre ja auch schön blöd, wenn er das nicht machen würde und ihm da jede Menge Mais verdirbt oder er ständig irgendwelche technischen Probleme hat, weil die ihm die Kabelkanäle zerfressen.
Absolut. Ja. Das, ich meine, klar, das, wie du schon gesagt hast, das ist immer eine Sache, man wird auf jeden Fall darauf aufmerksam gemacht, durch solche Systeme, man denkt mal drüber nach und das ist auch gut so, aber manchmal hast du gerade auch schon angesprochen, ich will es jetzt gar nicht weiter ausführen, aber das QS-System ist teilweise dann schon, ja, auch so eine Sache, wo man sich dann schon fragt, puh, wo ist da der bürokratische Aufwand im Verhältnis zum Nutzen? Aber das haben wir ja öfters, das Problem in der Landwirtschaft.
Ja, na gut. Leider.
Ja.
Wie lange dauert denn so eine Bekämpfung, bis man an sich, ja, schädlingsfrei hast du ja eben schon gesagt, kann man nicht wirklich werden, zumindest nicht in der Landwirtschaft. Aber wie lange gibt es da irgendwie so einen groben Anhaltspunkt, wo man sagen kann, ja, eine Woche, zwei Wochen, dann ist erstmal gut oder so? Oder ist das wirklich mit Gift zum Beispiel, dass man sagt, nach zwei, drei Tagen oder so hat sich das erstmal erledigt?
Also im Normalfall ist es so, dass man gerufen wird, dann legt man stellt man Köderstationen auf an den neuralgischen Punkten, dann kontrolliert man die wöchentlich und dann sollte so nach 4 bis 6 Wochen sollte das doch deutlich weniger werden. Okay. Und spätestens nach 3 Monaten sollte der Befall eigentlich getilgt sein, wenn man jetzt überhaupt von Tilgen reden kann. Ne? Also wenn sie jetzt, also ein landwirtschaftlicher Betrieb wird immer was sein, aber wenn ich jetzt so ein Mehrfamilienhaus habe, dann gehe ich da, wo die Mülltonnen stehen, gehe ich hin und da, wo so Bodendecker sind, das sieht man sofort, wo da was los ist. Und da soll aber dann eigentlich nach spätestens 3 Monaten muss da mal Ruhe sein, sonst ist da irgendwas schiefgelaufen. Dann gibt es Resistenzen oder sonstiges.
Ne? Okay. Kann der Landwirt an sich irgendwie vorbeugen? Gibt es da irgendwie einen Tipp, wo man sagen kann, da kann man jetzt schon mal irgendwie vorbeugen oder irgendwas machen damit, ihr habt das jetzt, glaube ich, mal eben ein bisschen angesprochen, damit die Geräte sauber machen oder so, dass halt nicht so viele Futter für die Tiere irgendwie daneben fällt, oder?
So. Ja, genau. Also das A und O ist, man muss dem Tier das Leben so schwer wie möglich machen. Ne? Wenn ich hier zu Hause, mein Kühlschrank ist voll, das Bett ist warm, da siedle ich mich an. Ich würde mich niemals irgendwo in der Arktis hinstellen und sagen, hey toll, hier kann ich wohnen. Da habe ich nichts zu essen und gar nichts. So, wenn der Landwirt jetzt seinen Hof anständig sauber hält, also ja, die Gebäude vernünftig abdichten, so die Tore, wenn das denn geht, Schiebetore sind manchmal so ein bisschen schwierig dicht zu kriegen. Das Gras, meistens haben die rund ums Gebäude rum so ein bisschen Gras, irgendwo zwischen zwei Gebäuden ist und 2 Meter Grasstreifen. Der muss gemäht werden. Wenn da kniehoch Gras steht, haben die beste Deckung, die Burschen. Da flitzen sie von einem Gebäude ins nächste. Wenn ihr da so Internitplatten habt, durch die Wellen, da kommen die rein, wenn die Gebäude nicht so hoch sind. Ich hatte so eine Getreidelagerei, da war nur so eine 1,50 Meter hohe Kante, dann fing schon die Internitplatten an, da springen die so rein. Denn Ställe waschen ist klar, Gülle spülen, die Maschinen, und hier rede ich jetzt nicht von dem Flug oder von der Drillmaschine oder von der Ecke, sondern von allem, wo ja Lebensmittel mitgelaufen ist. Also der Häcksler, wo die Rüben durchgegangen sind, oder der Mais durchgegangen ist, der Mähdrescher, wo das Getreide drinnen liegt, der Kartoffelroder, wie auch immer. Ich weiß nicht, was die eure Hörer da so sich darunter vorstellen. Also da, wo Lebensmittel für die Ratten durchgelaufen sind. Ne? Und dann, was auch immer gut ist, ist Reinigung der Lagerstätten. Also so wie ich schon sagte, diese Entlüftung vom Schrotsilo, dass man da regelmäßig das ein bisschen wegmacht. Und keine offenen Säcke stehen lassen im Pferdestall oder so. Und dann ist man schon gut davor. Und ja, dann natürlich Hund und Katze, ne?
Ja, das also, haben wir halt schon gehabt, das Thema
mit Hund. Das hilft auch immer.
Das hilft, ja. Auf jeden Fall schön mal durchputzen alles, ne?
Ja, was heißt putzen? Aber, ja.
Englischer Rasen, sagt, Rasen um den Stall, das hilft auch.
Ja, genau. Pflastern, alles oder betonieren und grün streichen.
Alles betonieren.
Oder teeren.
Ja, genau.
Eine so eine Kolonne holen, die einem das teert.
Ja, gut. Ja, ich denke, wir haben das Thema jetzt eigentlich hoffentlich ausführlich besprochen.
Ja.
Das denke ich auch, ja.
Wenn aber noch Fragen sind, gerne bei uns melden und dann holen wir einen Sönke nochmal rein, wenn er Lust hat.
Genau.
Und dann,
klar.
Ja.
Das machen wir.
Ja. Hört auf jeden Fall dann nochmal beim Sönke rein in seinem Podcast. Das haben wir auch, den Link dazu nochmal unten in den Shownotes verlinkt.
CCP, Camping Caravan Podcast.
Jawohl. Darf ich noch was sagen?
Ja, natürlich. Sönke. Hast du vielleicht noch eine Frage zur Landwirtschaft im Allgemeinen, aber wer sprengt heute den Rahmen dann?
Die Fragen stelle ich dann wieder in den Zusammenfassungen.
Alles klar.
Ich scheine ja der einzige Kommentator zu sein bei euch. Und ich als als selber Podcaster muss echt sagen, man fühlt sich so, als würde man teilweise gar nicht gehört werden, wenn keine Kommentare kommen. Deswegen, liebe Hörer, schreibt den beiden einfach, dass ihr das hört, und schreibt denen Fragen. Das ist Futter für die, die lesen das vor. Ihr hört euch eure Fragen, ihr werdet sie beantwortet bekommen. Wenn ihr Fragen an mich habt, schreibt die, das kriegen wir alles irgendwie hin.
Genau.
Ganz, ganz wichtig, dass ihr, dass die Podcaster allgemein Rückmeldung von den Hörern kriegen. Das ist der Lohn.
Sehr gut.
Das war's.
Danke,
mein,
Sönke.
Mein Wort zum Sonntag.
Jo, ich glaube, dann können wir das heute, ja, soweit.
Abschließen, ne?
Abschließen.
Ja, besucht uns noch auf unserem Blog auf www.farmcast.de.
Ja, auf Facebook sind wir unterwegs mit Farmcast, der Landwirtschaftspodcast. Auf Instagram post ja, ich von meinem Betrieb ab und zu mal ein Bild. Mhm. Das sieht man oder findet man unter Farmcast-Podcast.
Und Twitter, Farmcast Podcast, bewertet uns auf iTunes und gibt uns doch ein paar Sternchen, ne?
Genau.
Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast mit Sönke,
Peter
und Thorsten.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.